Warum die GmbH seit 2021 plötzlich zur Gesellschaft mit besonders hoher Haftung geworden ist.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht's um ein ganz spannendes Thema, nämlich warum du als Geschäftsführer plötzlich mit deinem kompletten privaten Vermögen für Dinge aus deiner GmbH oder deiner anderen Kapitalgesellschaft haftest. Darüber rede ich heute mit Martina Specht. Sie ist schon seit ganz vielen Jahrzehnten Begleiterin von Unternehmern. Wie kann man Risiken abwenden vom Unternehmen und wenn sie dann eintreten, bis hin zur Interimsgeschäftsführung, die Martina auch schon gemacht hat, wie kann man sie denn dann abwenden? Wir sind beide keine Rechtsanwälte und keine Steuerberater und trotzdem reden wir heute über Staruk, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz oder wie es genau heißt, das seit 2021 gilt. Also erstmal herzlich willkommen, Martina, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, hallo.
Ja, Martina, du bist ja Expertin für Unternehmerrisiken beziehungsweise wie man sie denn abwendet oder gar nicht erst bekommt. Bevor wir bei Staruk einsteigen, zwei Takte zu dir. Wie würdest du denn deine berufliche Tätigkeit eigentlich beschreiben? Ich habe die jetzt mal so versucht anzumoderieren, aber das mag ja noch nicht so das sein, was dich eigentlich ausmacht.
Ja, ich komme ursprünglich aus dem Thema Finanzwesen, also Versicherung, Bankenwesen und hatte eben 2002 einen Kunden, 46 Jahre Hirntod. Und der Betrieb des Unternehmers soll gerettet werden fürs 12-jährige Kind. Das schoss mich damals zum ersten Mal in den Film. Was passiert mit einem Unternehmen und mit einer Familie, wenn der Entscheider plötzlich ausfällt?
Oh, das war aber echt ein Ticket.
Ja, das war auch für mich damals ein, das war wirklich wie so ein kleines Erdbeben. Und daraus entwachsen ist aber dann, dass ich mich immer weiter auf diese Themen spezialisiert habe. Das heißt, wie kann man Familien und Unternehmen schützen. Das heißt, welche Zettel müssen in welcher Schublade liegen, für welche Situationen, dass eben die Angehörigen handlungsfähig bleiben, welche Menschen kann man mit ins Boot holen, also bis hin zum Interest Management. Diese Dinge habe ich mir halt in den letzten 20 Jahre angeeignet, mit diversen Ausbildungen und habe ein Netzwerk aufgebaut von mehr als 40 Experten. Und das ist auch dieses Thema dann jetzt eben heute, denn auch da haben wir diese Experten zum Thema Staruk. Und da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denen so alles vor die Linse, also vor die Flinte läuft.
Ja, das ist ja für dich auch ein naheliegendes Thema. Deswegen hatte ich dich ja auch zum Podcast eingeladen, weil ich ja deine Expertise an der Stelle auch sehr schätze. Und wie gesagt, wir sind ja beide keine Rechtsanwälte und Steuerberater, aber wir betreuen ja beide Unternehmer und wollen ja nicht, dass die plötzlich irgendwann mal 50 Jahre umsonst gearbeitet haben und weil sie manche Dinge einfach nicht wussten, ist es möglicherweise das ganze Vermögen weg. Und das ist eine Gefahr, die sollte man einfach kennen. Und auch wenn ich das etwas plakativ gesagt habe, seit Staruk haften wir als Geschäftsführer mit unserem kompletten privaten Vermögen auch noch 2, 3 Jahre rückwärts für Fehler, die wir gar nicht wissend möglicherweise gemacht haben. Und bevor wir uns da weiter rein vertiefen, mal erste Frage, was heißt denn eigentlich Staruk und wofür war es gut?
Also Staruk heißt das Stabilisations- und Restrukturierungsgesetz, wurde 2017 in Brüssel verabschiedet und von der Bundesregierung Deutschland am 22.12.2000 1:1 durch die Gesetzgebung geführt. Ursprünglich war dieses Gesetz gedacht als Ergänzung zum Insolvenzgesetz, also zum Insolvenzrecht. Da sollte es eigentlich angedockt werden oder implementiert werden. Da die Bundesregierung das aber so ein bisschen, ich sag mal, verschlafen hat, stand eben dieses Thema, denn sie hatte 2 Jahre Zeit, es umzusetzen. Und dann kam eben das Ende 2020 und es war eben noch nicht angefasst, diese Implementierung. So entschied sich die Regierung, das Gesetz 1:1 durch die Gesetzgebung zu bringen. Und so trat es dann zum 01.01.2021 in Kraft. Und zwar nicht im oder gekoppelt mit dem Insolvenzrecht, sondern komplett praktisch nebendran, separat gestellt. Und darin, genau aus dieser Entkopplung, entstehen eben jetzt genau diese Haftungsrisiken, die du eben genannt hast, wo eben viele Menschen geglaubt haben, wenn sie eine Rechtsidentität haben, GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dass halt eben genau dieser Haftungsdeckel dieser GmbHs eben nicht halten.
Ja, das ist ja jetzt spannend, weil ich habe ja gesagt, die GmbH ist jetzt zur Gesellschaft mit besonders hoher Haftung geworden. Was verlangt das Staruk denn eigentlich? Und wenn wir das nicht halten, wieso haften wir plötzlich als Geschäftsführer? Mach mal eine Frage nach der anderen. Staruk ist ja eigentlich, hast du ja gesagt, eine Ergänzung zum Insolvenzrecht geplant. Gut gemeint, ist ja manchmal das Gegenteil von gut. Müssen wir uns auch nicht beschäftigen. Aber was verlangt es denn eigentlich per Gesetz von uns Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften?
Es verlangt von den Geschäftsführern, und dabei spielt es keine Rolle, ob man jetzt Inhaber-Geschäftsführer ist oder angestellter Geschäftsführer,
ja, genau,
oder auch Prokuristen oder halt eben in bestimmten also Fächern oder Segmenten auch eben Führungspersonen. Sie müssen rückwirkend 36 Monate nachweisen, ein sogenanntes Risikofrüherkennungssystem eingeführt zu haben. Also stellt man jetzt fest, eine Firma kommt in die Schieflage und dann wird eben geschaut, wo ist das entstanden. Ich sage jetzt mal, es brechen vielleicht Aufträge weg. Und dann muss eben geschaut werden, warum brechen die weg, was wird da gemacht und wie kann man gegensteuern. Sollte das der Geschäftsführer nicht auf- und nachweisen können gegenüber dem Gesetzgeber, und dann sagt der Gesetzgeber, haftet der Geschäftsführer und zwar zuerst mit dem Privatvermögen. Und wenn das aufgebraucht ist, dann erst mit dem Gesellschaftsvermögen. Und das ist diese Umkehrpflicht, also das ist halt wirklich dieser springende Punkt.
Und das ist insofern spannend, weil du weißt ja, ich bin auch mit relativ vielen Banken im Geschäft und im Gespräch, und ich habe das jetzt relativ oft vertestet, und selbst Bankvorstände, Firmenkundenleiter und ich habe auch noch keinen Unternehmer getroffen, der Staruk in dieser Konsequenz zuerst haftet das Privatvermögen und dann ist es Gesellschaftervermögen oder in der Konsequenz das Privatvermögen plötzlich zur haftenden Masse von Insolvenzverwaltern wird. Und die kriegen ja mal locker 45-50% Quote daraus. Also wenn ich Insolvenzverwalter wäre, würde ich auch gucken, was hat denn der Typ. Bis hin zu der Frage, wenn ich ja jetzt bei der Bank mit einer privaten Unterschrift mal bürge, dann ist ja dieses private Vermögen, auch wenn der Insolvenzverwalter zugegriffen hat, als haftendes Vermögen für weiteren Vermögensaufbau, wenn wir das wirklich durchdringen, nichts mehr wert. Weil dann ist zur Not der Insolvenzverwalter schneller als die Bank. Und das ist natürlich, bis jetzt habe die Bank immer nur auf die GmbH geschielt oder befristet auf, ich bürge mal für 100 oder 500 oder 1000, wie auch immer, Euro. Aber jetzt ist der Insolvenzverwalter mit gesamtem Vermögen in der Haftung vor dem Gesellschaftervermögen. Und diesen Umstand kennt kaum einer bis keiner. Wie erklärt sich das?
Also ich leite jetzt mal davon ab, der Gesetzgeber hat sich mal wieder sehr einfach gemacht. Er hat das Gesetz eben wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion, 22.12., sagt ja schon allein das Datum, durch die Gesetzgebung praktisch gebracht. Und er bedient sich mal wieder den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Genauso wie bei der Corona-Beihilfe haben es diese Berufsgilden mal wieder, ich sag jetzt mal so ein bisschen auf die Schultern bekommen, dass sie halt ihre Mandanten aufklären müssen. Denn so schon wie diese Thematik, dass ein Steuerberater, wenn er ein Mandat länger als 5 Jahre begleitet, er automatisch in die Mithaftung kommt, selbst wenn es Gebiete betrifft, die er selbst nicht unbedingt zwingend zu verantworten hat. Ein Beispiel bei der betrieblichen Altersvorsorge. Betriebliche Altersvorsorge ist von Haus aus nicht Kerngeschäft eines Steuerberaters.
Nee, definitiv nicht.
Wenn er das aber begleitet, das heißt, er hat jetzt ein Mandat länger als 5 Jahre und es sind zum Beispiel da Unregelmäßigkeiten oder es ist keine Versorgungsordnung oder ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgesetz, haftet der Steuerberater automatisch mit, weil der Gesetzgeber sagt, du Steuerberater, auch wenn du davon nicht, also das ist nicht deine Kernkompetenz, aber du musst es eben im Ganzen sehen und du bist verpflichtet, dir dann eben entsprechende Hilfe dazu zu holen, ja?
Das ist ja auch eine lustige Info, die ja ein Stück weit dann uns entzerrt, weil da kommen wir gleich nochmal auf, was müsste man denn tun. Das heißt also, wenn der Steuerberater uns nicht aufklärt, dann wäre zumindest mal, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht justiziabel ist, aber da wäre wahrscheinlich auch eine Mithaftung, wenn wir in so eine Falle tappen.
Also zweifelsohne kriegt er auf jeden Fall einen starken Ärger, wenn jetzt sogar er auch seine Vermögensschadenshaftpflicht bedienen muss. Das kommt eben im Falle, dann wird also mit Sicherheit ganz genau hingeschaut in die Dokumentation, ob er darauf hingewiesen hat, ob darüber gesprochen wurde. Also das empfehle ich wirklich jedem Steuerberater, das sofort mit in die Jahresgespräche aufzunehmen, weil sonst kommt wirklich großen Ärger auf ihn zu.
Also nochmal zu dieser Risikodokumentation. Wir sollen also als Geschäftsführer uns Gedanken machen, was das Sinn macht, welche Risiken könnten denn auf das Unternehmen zukommen und dafür ja schon, sagen wir mal, mindestens einen Plan B entworfen haben, zu sagen, wenn das eintritt, dann machen wir jenes und wenn das eintritt, dann machen wir was anderes. Also da sollten wir einen Plan haben, mit Risiken umzugehen. Und den, wenn ich dich richtig verstanden habe, immer fortschreiben, 3 Jahre eigentlich nach vorne, damit, wenn es denn eintritt, wir nach rückwärts 36 Monate nachweisen können, dass wir das gemacht haben. Wie viele Unternehmer kennst du, die das machen?
Noch sind es ganz, ganz wenige.
Ja, genau.
Also mir geht es so, also ich habe dieses Staruk eben kennengelernt über den Bundesverband der Sachverständigen fürs Versicherungswesen und habe mich daran eben auch damit beschäftigt, weil ich mich auch damit in der Verantwortung sehe, als Mentor meiner Unternehmer auch sie auf diese Dinge aufmerksam zu machen und habe mich da intensiv mit beschäftigt und musste feststellen, dass es kaum einer draußen weiß, weder ein Steuerberater. Die kennen vielleicht mal den Namen oder die eine oder andere Fachzeitschrift hat schon mal was drauf hingewiesen. Aber selbst der Steuerberaterverband Hessen benutzt oder bezieht seine Wissensinfos und Unterstützung eben vom Bundesverband der Sachverständigen. Daher weiß ich das auch, dass das eben wirklich auch in den Kreisen der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nur wenig bekannt ist. Und die haben eben ein entsprechendes Risikomanagementsystem entwickelt mit sogenannten Risk-Checks. Mhm. Damit können sich die Unternehmer insofern aufstellen, dass sie sagen können, wir machen den Risk-Check für unsere Gesellschaft und da gibt es eben verschiedene. Das kommt eben drauf an, welches Gewerke mache ich, wie groß bin ich. Also es hat verschiedene Stellschrauben, aber es gibt immer so, ich sag jetzt mal, ein Entree, bei dem praktisch ermittelt wird, was könnte denn alles eine Rolle spielen oder was sind denn, können Risiken auftauchen in der Unternehmung? Und dann wird es dann eben entsprechend festgezurrt, dann werden die zusammengestellt und somit hat dann der Geschäftsführer zumindest, wenn dann eben wirklich was verrutscht, was wir ja nie wissen, was alles so um die Ecke biegt, hat er die Nachweise, dass er sich arg gekümmert hat. Das heißt, er hat ein Risikofrüherkennungssystem eingeführt. Er hat eben diese Risk-Checks, dazu auch die Dokumentation und da begleiten die auch oder auch ich begleite da meine Unternehmer, eben damit sie da die Unterlagen so haben, damit es halt eben auch für sie ein Schutzschild darstellt. Denn wir
Also wäre schon mal ein Tipp für jeden. Also ich meine, deswegen machen wir auch den Podcast, weil ich finde ja auch eine gewisse Verantwortung über Wissensweitergabe, weil Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, kennt man ja auch bei uns. Also nur weil man das nicht weiß, kommt man nicht aus der Haftung.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also Punkt 1 wäre als wirklich ernst gemeinter, dringender Tipp, besorgt euch diese Risk-Checks. Terrorisiert eure Steuerberater zu sagen, ey, wir haben da ein Problem, das heißt Staruk. Das gilt seit 1. Januar 2021. Und die Rechtslage ist eindeutig, das Gesetz ist gültig und wir sind in der persönlichen Haftung. Und da wird man gerne raus. Deswegen, wenn wir uns überhaupt schon mal gekümmert haben, dann haben wir schon mal Beweislage angetreten, auch wenn es vielleicht nicht ganz so korrekt war, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch nicht ganz eindeutig geregelt, wie der denn aus sein müsste. Aber dann hätten wir schon mal was. Und wenn wir nichts haben, ist auf jeden Fall schon mal, da würde man wahrscheinlich sagen, Vorsatz, weil damit sind wir ja 100% angreifbar. Das braucht ja keiner.
Also genau, also wie gesagt, das ist noch nicht ausgehandelt. Da gab es bis jetzt noch keine, also noch kein Gesetzesurteil. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt ein Urteil, das ist in Nürnberg verhandelt worden. Und da ist eben bei einer Firma mit einem angestellten Geschäftsführer eben eine größere Auftragsvolumina weggebrochen. Und das ging sie erst so ein bisschen verschüttet, war auch nicht unbedingt existenzgefährdend für das Unternehmen, so auf den ersten Blick. Dann stellte aber der Geschäftsführer, also der Eigentümer dann, dem Geschäftsführer gegenüber die Frage, was ist hier passiert? Wir haben mehr als 35% oder 36% Einbruch. Was ist da passiert? Und dann hat er auch ganz offen zugegeben, der angestellte Geschäftsführer, dass er da was aus dem Blick verloren hatte für ein kurzes Zeitfenster und dann eben erst später gegengesteuert hat. Daraufhin meinte der Eigentümer der Firma, wir haben ja eine DNO-Versicherung, wir melden das denen, denn dafür ist es ja da. Und dann ist Folgendes passiert. Die DNO-Versicherung hat gesagt, wo ist euer Risikomanagementsystem? Euer Risikofrüherkennungssystem. Und somit war die DNO aus der Haftung heraus. Und der angestellte Geschäftsführer musste wirklich privat haften, hat also sein Haus verkauft. Und um die, also um das eben die Lücke zu füllen und ist noch bei der Firma angestellt, hat auf Teile vom Gehalt verzichtet und so wird dann Vergleich
gestellt. Und da ist er ja fast noch mit blauen Augen rausgekommen. Genau. Aber das ist ja insofern ein sehr schönes Beispiel, das ist nicht schön, aber sehr prägnantes Beispiel, ja, zu sagen, ach guck mal, dünnes Eis. Weil eine DNO-Versicherung, also Directors and Officers, also für die, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, nochmal euch abzuholen, die schließt man ab, um die Organschaft, also Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen vor Fehlentscheidungen zu schützen. Also Vorsatz nützt da nichts, aber grobe Fahrlässigkeit, haben wir vergessen, haben wir nicht gewusst, haben wir falsch gemacht, wird oft zumindest Dritten gegenüber auch dann als Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Geschäftsführer, könnte man sagen, oder für Organschaften gesehen. Und wenn man irgendwo Fremdgeschäftsführer ist, wird die in der Regel auch abgeschlossen. Kann man natürlich auch in seiner eigenen GmbH abschließen, aber so wie in dem Fall, wenn der Gesellschafter sagt, ja, hast du falsch gemacht, wir haben eine Versicherung dafür gegen Fehler, und die sagt, nee, das war der selber, dann schließt sich ja der Kreis an der falschen Stelle. Also das ist ja sehr tricky.
Ja, die hätte ja sogar, hätte der diese Risk-Checks gehabt,
dann hätten die zahlen müssen.
Hätten die zahlen müssen, aber so hat er gegen das Gesetz verstoßen, denn es ist ja eine gesetzliche Auflage, seit 2 Jahren dieses Risikomanagementsystem zu führen. Und da er kein, da er es einfach nicht gemacht hat, eben Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, also da hat es ihn auch wieder gebeutelt. Ich meine, ob dann diese Risk-Checks im Verteidigungsfall dann auch wirklich alles erfüllt hätten, das hätte man dann gesehen. Aber eins ist klar, wenn ich nichts hab, dann bin ich gleich drin. Und die ist ja kein so riesen Hexenwerk. Ich sag jetzt mal, dann habe ich zumindest Präventivmaßnahmen gemacht. Und das ist meine Praxiserfahrung. Ich habe ja jetzt schon einige Unternehmer begleitet. Man findet wirklich diese Dinge raus, wo der Unternehmer schon mal gerne wegguckt. Weil sie sind nicht so wichtig, sie sind unbequem und sind oft Kleinigkeiten. Und das passiert dann eben in der Praxis, wenn man sich diesem Thema mal widmet und öffnet, bekommt man halt auch viele Hilfestellungen in Kleinigkeiten, wo man wirklich auch vorbauen kann und kann, ich sage jetzt mal, Schwachstellen, die man einfach hat im Unternehmen, weil das Unternehmen ist gewachsen, es hat sich entwickelt, es gab Personalveränderungen und diese Dinge sorgen dann schon mal dafür, dass da irgendwo eine Lücke ist. Und das wird dann aber eben aufgespürt. Und wenn es mal aufgespürt ist, kann man auch was dagegen tun. Aber solange man glaubt, ist das alles in Ordnung und es läuft bestens, weil die Zahlen sind gut, das Klima ist gut in der Form, weil die Auftragslage stimmt, sieht man ja gar keinen Handlungsbedarf.
Ja, ja, das ist ein wichtiger Tipp. Dann hat man sich jetzt gekümmert. Und vielleicht noch so ein anderes Beispiel, was auch mit dem Insolvenzrecht zu tun hat, wo es einen möglicherweise sehr schnell beutelt. Das wird ja was sagen, Insolvenzgesetz 133, dass wenn man weiß, dass ein Unternehmen möglicherweise in Schieflage liegt, also der Unternehmer fragt einen an, du, kannst du mir 4 Wochen Zahlungsverschub gewähren? Kannst du mir Valuta einräumen? Ist gerade nicht so gut, kann ich in Stückchen zahlen? Dann unterstellt dieses Insolvenzgesetz 133, dass man jetzt wüsste, dass der Insolvenz bedroht ist und jetzt bereichert man sich unangemessen gegenüber anderen an der Masse und dann haftet man auch 3 Jahre rückwärts und da gab es einen auch sehr schön bei YouTube dokumentierten Fall eines Unternehmens an der Mosel, die machten Korken, die hatten an wen auch immer geliefert, der hatte Zahlungsschwierigkeiten, dem hat man was gegönnt, Zahlungsaufschub und wie auch immer, macht man ja so. Und der Insolvenzverwalter hat dann 3 Jahre rückwärts alle Zahlungen wieder eingefordert und darüber ist dieser Korkenlieferant mit 30 Mitarbeitern in die Insolvenz gerutscht. Falsch gemacht hatte der eigentlich nichts, der war nur zu nett. Und ob der jetzt unbedingt sich bereichert hat daran, dass er 2-mal Zahlungsaufschub gewährt hat oder 3-mal, aber da ist die Gesetzeslage klar. Also das war ein super laufendes Unternehmen. Das hat genau nichts verkehrt gemacht, außer 2-3-mal Zahlungsaufschub gewährt und hat dann 3 Jahre rückwärts alle Zahlungen zurückerstatten müssen in die Insolvenzmasse und ist darüber selber insolvent gegangen. Und das ist natürlich sehr krass, wenn man so Beispiele hört und sieht. Sie sagen, die ist echt alles in Deutschland und Rechtsstaat. Ja, ja, ist alles bei uns. Und deswegen muss man so aufpassen. Jetzt hast du ja schon einen Tipp gegeben, der sich für meine Begriffe sehr an angestellte Geschäftsführer richtet. Die haben wir wahrscheinlich kaum hier im Podcast oder angestellte Entscheider. Nach dem Motto, besorg dir diese Checklisten, sorg dafür, dass du eine DNO-Versicherung hast und mach zumindest mal das, was man jetzt weiß, an dieser Risikodokumentation. Welche Chancen hat denn der jetzt Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, der sich ja auch noch mit anderen Rechtsformen ausstatten kann? Was wäre denn aus deiner Sicht eine safe Lösung, wie man denn sein privates Vermögen aus dieser Haftung rausnimmt?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Es gibt ja in Deutschland so etwas wie das sogenannte Schachtelsprinzip, wie eine Holdingkonstruktion. Also da könnte man mit mehreren Dingen anvisieren, dass man einfach guckt, dass man einmal schon durch die Unternehmensstruktur, durch die Vermögensstruktur eben schon das so aufbaut, dass halt eben man selbst als private Person, also in der Identität Mensch, wenig besitzt, dann hafte ich auch mit wenig, ja.
Das muss man, glaube ich, erklären. Ich nehme mal mein Beispiel, weil das kann man immer erzählen, von anderen Leuten ist es schwierig. Ich bin ja seit, keine Ahnung, schon ewig lange bin ich ja eine Holding. Zuerst war es eine holländische, jetzt seit ein bisschen fast 10 Jahren ist es eine Familienstiftung in Deutschland. Das ist mein Safe Room. Das ist Eigenvermögen, die Stiftung gehört sich ja selber und ich besitze nicht mehr den Safe, sondern nur noch den Schlüssel. Also als Vorstand meiner Stiftung kann ich ja machen, was ich will mit diesem Vermögen. Aber es ist nicht mehr meins und deswegen haftet es auch nicht für mich oder meine Fehler. Und deswegen bin ich zwar jetzt Inhaber des Vermögens, aber nicht mehr Eigentümer, um es mal so auszudrücken. Und jetzt ist es plötzlich das Vermögen ist da, aber formal bin ich jetzt arm. Informell ist es natürlich nicht so. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich greife dem Uli jetzt mal in der Tasche, dann würde ich sagen, ja, kannst du machen, da ist aber nicht viel, weil alles, was irgendwie einen Wert hat, ist ja in der Stiftung. Gibt's andere Rechtsformen? Also wenn man sagt, die Stiftung ist ja zum Beispiel ein Holding-Konstrukt und meine GmbH ist da drunter. Und ich habe natürlich keine Gewinnabführung, also quasi auch keinen Verlustübernahmevertrag, wenn jetzt meine GmbH einen so einen Lapsus gemacht hätte und die implodiert jetzt. Muss jetzt die Stiftung dafür haften oder ich?
Nein, man kann eben diese, da ist eben wirklich wichtig, dass man das wirklich richtig und sauber aufbaut und strukturiert und diese Brandmauern, so nenne ich es immer gerne,
genau,
dazwischen baut und eben auch aufgrund der Gestaltung schon darauf achtet, dass halt eben Nachschusspflicht ausgeschlossen ist und diese genau. Dinge. Das sind wirklich formaljuristische Themen.
Da musst du aufpassen.
Mhm. Genau. Und es gibt da natürlich verschiedenste Ansätze. Man kann Familienstiftung, man kann es auf deutscher Ebene, auf EU-Ebene, also wenn Menschen gerne wegziehen wollen, irgendwann mal oder sagen, ich möchte mal Lebensarbeit eben auf Mallorca verbringen oder wo auch immer, dann gibt es wiederum auch Möglichkeiten, auch in Stiftungsform, aber dann wäre es halt eben keine deutsche Familienstiftung, dann müsste man eben vielleicht eine Liechtensteiner Stiftung nehmen. Also man kann sich das anschauen. Das sind auch nur Beispiele jetzt, die ich halt auch schon begleitet habe. Also das ist wirklich nicht den Anspruch der vollständigen Transparenz der Möglichkeiten, sondern das ist nur so angerissen. Und man kann wirklich mit dieser Holding-Konstruktion oder dem Schachtelprinzip, wie es auch gerne genannt wird, sich solche Brandmauern einstellen und dann ist man praktisch der Ärmste. Man hat wenig in den eigenen Taschen, weil eben man nicht mehr selbst im Grundbuch steht, weil man eben selbst diese Dinge nicht besitzt, so wie du es eben schön gesagt hast. Man hat alles fein in den Tresor gepackt, man hat aber den Schlüssel vor dem Tresor und somit habe ich auch die rechtliche Hoheit über das Vermögen, obwohl es mir nicht gehört. Aber es darf kein Fremder kommen und darf sagen, hier, Herr Zimmermann, ich habe einen Schaden erlitten durch ihre Unachtsamkeit oder sie waren so gutgläubig und haben da hier dreimal Zahlungsaufschub gewährt. Das muss man sich mal vorstellen.
Es ist unglaublich.
Hat einen gut gehenden Laden. Man macht alles richtig über Jahrzehnte und gewährt einem guten Kunden, der mal in Trappel kommt, gewährt man einfach einen Zahlungsaufschub und das macht man zweimal. Und dann kommt man praktisch in diese Prämisse, dass man selbst hängt und das Lebenswerk praktisch zerschlagen wird. Also das kann man sich, wenn man das noch nie gehört hat, glaube ich, ist es fast nicht vorstellbar. Nee,
das glaubt man nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt du oder ich oder wir zusammen sagen können, das ist jetzt so ein Wake-up-Call, nicht um die Leute verrückt zu machen. Es ist ja kein dringender Handlungsbedarf, sondern der ist aber latent wichtig. Und ja. Auch wenn wir jetzt natürlich mit den Rechtsformen da keine finale, ultimative Antwort geben können. Aber die Message heißt, es gibt Lösungen. Und da muss man sich halt kümmern, ob die Leute jetzt bei dir, bei mir, woanders anfragen. Aber jemand, der sich mit Rechtsformgestaltungen auskennt, da gibt es ja einige Experten bundesweit, die das auch umsetzen und die das auch safe hinkriegen. Da muss man halt tatsächlich nicht einmal Kopf machen, bevor man 50 Jahre lang aus Versehen sonst gearbeitet hat. Und dafür ist es einfach, ich bin ja so der Fan von persönlicher, unternehmerischer und zeitlicher Freiheit, aber 50 Jahre für den Eimer geschafft zu haben, das kann man ja nicht so wirklich einsehen, weil man selber, klar, wenn man selber jetzt Schluri wäre, ist das kein Problem. Aber wenn man jetzt ordentliche Arbeit gemacht hat, wie dieser eben erwähnte Unternehmer an der Mosel, und der geht für andere Leute Fehler über den Jordan, dann ist es echt hart. Und 30 Arbeitsplätze waren noch mit weg. Wenn wir jetzt mal zusammenfassen würden und sagen, Wake-up-Call, das Viech heißt Staruk und es gilt aufzupassen, weil erst mal das Private und dann erst das Firmenvermögen haftet.
Auf ein Wort.
Tipp 1 wäre, ein Risikomanagementsystem einzuführen, was widerspricht, wenn ich was falsch sage, das 3 Jahre lang im Voraus forecastet, damit, wenn was passiert, wir drei Jahre rückwärts auch nachweisen können, dass wir uns gekümmert haben. Ob das jetzt alles ultimativ schon richtig ist, weiß man nicht, weil die Bestimmungen gibt's nicht. Aber was es gibt, ist diese Checklisten vom Hessischen Steuerberaterverband. Die könnte man sich besorgen, dann hat man wenigstens schon mal angefangen, was zu machen. Das wäre ganz operativ so. Und strategisch wäre es so, zu überlegen, wo ist denn dein Vermögen dauerhaft am sichersten aufbewahrt? Ist es in deiner privaten Hand? Oder hast du es, kann ich ja auch nochmal so als Sidekick auch noch verraten, ich habe ja irgendwann mal meinen Autoersatzteile Großhandel gehabt und da hatte ich natürlich auch eine Haftpflichtversicherung. Aber wenn man Gelenkwellen produziert und auch schon mal an Automobillieferanten liefert, was sind denn da 5 Millionen? Da steht eine Stunde im Band, dann bist du fertig. und welche Beträge hätte ich denn da versichern sollen? Also das war schon immer noch ein gewisses Risiko. Und deswegen haben wir es damals zum Beispiel so gemacht. Ich habe meiner Frau meine Hälfte unserer Immobilie hier im Gutshof, den habe ich an meine Frau übertragen. Und im Gegenzug habe ich lebenslanges Wohnrecht bekommen. Kann man auch machen. Also ich wohne hier, aber es hört ja nicht mehr mir. Will man mir jetzt mein Wohnrecht fänden? Wer soll denn das ausbezahlen? Also das war jetzt nur einmal zum Notar gehen, eine relativ billige Lösung, wenn man so will. Aber eine, die uns schon vor fremder Leute Zugriff schützt. Selbst wenn die Anja einer fänden würde, ich wohne da ja noch. Was will einer mit Immobilie, wo ich lebenslang wohnen könnte? Und so haben wir einfach mal so einen gegenseitigen Verpflichtung eingebaut. Und das kann auch jeder Notar beraten. Also das wäre der zweite Tipp, sich dann zu überlegen, wo ist denn dein Vermögen eigentlich auf Dauer und für die nächsten Generationen safe aufbewahrt. Ob das jetzt eine Stiftung ist, eine deutsche, eine liechtensteinische, eine was auch immer, oder ob das eine andere Rechtsform ist, das muss man im Zweifel gucken. Aber ich glaube, wichtig ist, erstmal Hallo Wach zu sehen. Da gibt es ein Gesetz, das gilt. Und ganz zur Not bist du dran.
Ja klar, und da gibt es halt eben so feine Facetten. Du hast gerade eben angesprochen, Wohnrecht mit Einklagen. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnrecht. Das eine ist einklagbar, das andere nicht. Und das sind alles solche Feinheiten. Und die machen das Gewürz für die Suppe. Ja, also das sind Feinheiten, die man wissen sollte. Und es gibt da wirklich viele Facetten. Und wenn man sich wirklich rechtzeitig kümmert, und das kann ich wirklich so sagen aus der Praxis heraus, wenn man sich heute kümmert und man hat ein einigermaßen funktionierendes Unternehmen, dann kann man in der Gestaltung, wenn man sich dem widmet, ein paar Schrauben finden, an denen man dreht, ein paar Gestaltungsschrauben, und dann finanziert eben, ich sag jetzt mal, werden diese ganzen Gestaltungsthemen finanziert aus Geldern, die sonst sowieso am 31.12. festgelegt werden, die abfließen, und zwar an fremde Dritte. Und wenn man das halt eben so gestaltet, dass die nicht an fremde Dritte abfließen, sondern auf ein Konto, das zwar auch ein fremder Dritter ist, aber auf dem bitte nur Sie als Unternehmer Zugriff haben, ist vielleicht die charmantere Lösung.
Ja, definitiv. Und deswegen, wenn wir so über Gestaltungsdinge reden, reden ja manche ja nur über Steueroptimierung und Steuergestaltung. Und man ist ja in Deutschland nicht verpflichtet, unnötig viel Steuern zu zahlen. Wir müssen halt die Steuern zahlen, die wir zahlen müssen. Aber das ist halt je nach Rechtsform sehr unterschiedlich. Und wenn man das jetzt kombiniert in der Betrachtung mit strategischem Vermögensschutz, ich nenne es immer gerne Safe Room, oder du hast Brandmauer genannt, oder man könnte auch sagen Firewalls, wenn wir in der IT-Sprache bleiben. Ich muss ja nicht jedem gleich den Griff ins Portemonnaie gewähren.
Genau.
Und deswegen ist es weder das Finanzamt noch irgendwelche Insolvenzverstrecker, genau, die meinen, sie müssen andere Leute Vermögen irgendwie in die Masse packen. Und das finde ich, da gab es ja früher mal so eine Fernsehserie mit dem kleinen Calimero. Das war dieses mit der umgekehrten Eierschale auf dem Kopf. Und er hat gesagt, ein himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und genau deswegen, wegen der himmelschreienden Ungerechtigkeit, dass man mal dreimal nett war, weil plötzlich sein Vermögen los ist. Das finde ich einfach nicht richtig.
Ja, ich kann nur wirklich jeden auffordern. Es gibt wirklich da mehrere Möglichkeiten, sich einmal erstmal aufzuschlauen. Ja, oder Burn-on-Stretching zu machen, sage ich immer, einfach mal alles aufnehmen, mal gucken. Und dann findet man auch das, was für einen passt. Also wie gesagt, du bist da schon sehr versiert unterwegs und ich stehe auch gerne zur Verfügung, einfach mal als Information. Darum geht es ja jetzt erstmal im ersten Schritt. Und dann kann man daraus ableiten, was ist jetzt wirklich wichtig, wo könnte eben der Kittel brennen, wo sind die Flaschenhälse und so eben Lösungen erarbeiten, die halt wirklich individuell und mehrere Dinge zusammen lösen, weil du kannst es wirklich dann, du kümmerst dich einmal richtig und hast dann eben gleich mehrere Baustellen, mehrere Dinge mit abgearbeitet und anschließend, so sagen mir zumindest meine Kunden, ist das Leben deutlich leichter.
Ja, du hattest ja noch eben auch ein Buch in der Hand, wo es darüber beschrieben wird, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, im DTV-Verlag, aber das können wir verlinken. Und du hast mir auch schon ein paar Videos vorher noch verlinkt, die würde ich auch schicken. Und vielleicht noch eine nette Anekdote zum Schluss. Ich war vor 2 Wochen mit einem Unternehmer wandern. Das ist ja immer so die Art, wie ich damit umgehe. Der hatte angerufen und gesagt, er will in 5 bis 7 Jahre seine Firma an seine beiden Jungs übergeben. Und er hätte gerne sowas wie ein gemeinsames Vermögen, über das alle verfügen können, aber von dem er in der Rente leben kann. Und er hätte gerne sicher und er würde auch gerne weniger Steuern zahlen. Und da war ich mit ihm einen Tag in der Pfalz unterwegs, habe den ersten Vormittag zugehört. Und den Nachmittag haben wir in der Sonne gesessen und auf dem iPad die ersten Skizzen gemacht. Und dann kam er genau auf das Thema auch Starrung. Und dann sagte er, da fiel es mir echt wie Schuppen aus den Haaren. Und sagte, nee, echt jetzt? Sag ich, doch. Und es ist so extrem wichtig, dass wenn man jetzt gerade über so auch Nachfolgelösungen und so was nachdenkt, dass man das, und er ist auch seit 40 Jahren schon, fast 40 Jahren unternehmerisch sehr erfolgreich unterwegs, da ist auch einiges auf der Seite und das steht völlig im Feuer. Und das ist ihm da klar geworden an dem Tag zu sagen, oh, das muss ich aber da rausnehmen, weil die haben sehr viel Objektarbeiten und wenn da mal einer durchklagt, dann ist es schwierig. Also von daher wichtiger Tipp, in Ruhe drüber nachdenken. Ich mache das lieber im Wandern und andere Leute lieber im Büro beim Kaffee trinken. Das ist auch völlig wurscht. Macht euch einen Kopf. Wie viel Vermögen ist da und wie wichtig ist euch das einfach vor fremder Leute Zugriff, Finanzamt, Gläubiger und gierige Insolvenzverwalter einfach zu schützen und zu sagen, da habe ich meinen, du hast im Tresor gesagt, meine Firewall, meine Brandmauer oder es ist safe. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Martina. Natürlich verlinke ich dich in den Shownotes und danke dir für die Insights und für die Hintergrundinformationen und ja, dir lieber Zuhörer, ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht geschockt, sondern ein wenig wach geküsst und sagen, ey, das ist einfach wichtig, sicher das, was du dir aufgebaut hast vor fremdem Zugriff. Also, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke
dir. Ja, vielen Dank auch. Gute Zeit.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.